Ja, bevor der Kaffee leer ist, lass uns anfangen.
Ja.
So, ich wünsche erstmal allen, die uns zuhören, einen wunderschönen guten Morgen, Abend oder guten Tag, wann auch immer man uns zuhört. Herzlich willkommen beim Radio Freies Erdruss, einem Perioden-Podcast. Ich bin der Alex aus dem schönen Sinzig am Rhein und bei mir ist der Christoph aus Freiburg. Moin, Christoph.
Moin, Alex.
Hi. Dann, Christoph. Dann erzähl uns doch mal kurz, was wir hier vorhaben.
Ja, was haben wir vor? Wir wollen uns regelmäßig, sprich einmal im Monat, über 4, 5 Heftromane aus dem aktuellen Zyklus von Perry Rodan unterhalten. Momentan sind wir mitten im 3000er-Zyklus. Wollen regelmäßig rekapitulieren, was gefällt uns nicht, was erhoffen wir uns von dem Ganzen. Ja, einmal im Monat wollen wir uns darüber unterhalten, was in der Welt von Perry Rodan passiert.
Genau. Schauen wir mal, was uns da so über den Weg läuft und dann unterhalten wir uns darüber. Heute geht es erstmal darum, was bisher so gelaufen ist, dass wir quasi dann wissen, worüber wir uns in der Zukunft dann unterhalten. Vorher für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen nur so 2, 3 kurze Dinge über unseren Perry Rodan Hintergrund. Das soll jetzt keine Ego-Show werden. Christoph, was war denn dein erster Perry Rodan Band? Seit wann liest du denn eigentlich?
Ich lese noch gar nicht so lange. Richtig lesen tue ich eigentlich erst mit Heft 3000. Vorher habe ich es mal mit Heft 2900 probiert, bin dann bei 2915 ausgestiegen, weil mich der Zyklus nicht wirklich gekickt hat. Alles angefangen hat aber 2014 mit der Doku Perry Rodan, unser Mann im All, die bei Phoenix lief. Da hat mich das Ganze gekickt, hat dann zu einem Silberband geführt, den ich mir gekauft habe, hat dann auch dazu geführt, dass ich mir 3 Silberbände als Hörbücher zugelegt habe, war dann Straße nach Andromeda und ja, jetzt hänge ich drin. Höre nebenher auch per Spotify die Silberbände nach, habe bei 1 angefangen und hänge jetzt bei Band 38.
Alles klar. Ich bin schon ein bisschen länger dabei. Ich denke, ich darf mich hier als Altleser schimpfen, der immer alles besser weiß. Das ist ja per Definition so. Mein erster Band war Band 1399. Estatu als kleiner Junge im Alter von, glaube ich, 12, 13 Jahren. Habe natürlich erstmal überhaupt nichts kapiert. Aber ich fand's cool und seitdem bin ich dabei und habe mittlerweile bis auf 1, 2 Lücken an Zyklen noch eigentlich alles halbwegs gelesen. Was nicht heißt, dass ich weiß, was alles passiert. Was lesen wir? Liest du Neo?
Nein, ich lese Neo nicht. Ich hatte ganz am Anfang mal drüber nachgedacht, ob ich anstatt der Erstausgabe mit Neo anfangen soll. Hab mich dann aber für das Original entschieden.
Ich habe den ersten Zyklus Neo gelesen, bin dann nicht weiter mitgegangen, was nicht an der Serie an sich liegt, sondern einfach ein reines Zeitproblem. Ich kann einfach nicht alles lesen. Ich möchte auch 1, 2 Sachen neben Perry Rodan lesen. Ich komme schon so wenig dazu. Und dann musste ich irgendwann sagen, Erstauflage oder Neo. Oder war mir die Erstauflage dann doch traditionell auch ein bisschen näher.
Wie hältst du es denn mit Miniserien?
Wenn ich Zeit habe, das muss man sich dann auch zeigen. Olymp habe ich jetzt nicht gelesen. Das war einfach so ein Zeitaufwand. Die Sol als die Sol konnte ich mir jetzt nicht entgehen lassen. Also insofern, da bin ich zwar noch nicht mit fertig. Der ist jetzt schon durch. Ich glaube, die 12 ist jetzt erschienen vor kurzem. Die so der letzte Woche.
Die 12 ist raus, ja. Letzte Woche.
Ich hänge jetzt, glaube ich, bei der 6. Aber spätestens, wenn ich die Romane gelesen habe, die wir für unsere nächste Folge machen wollen, werde ich auf jeden Fall schauen, dass ich da hinterher komme. So,
bitte dann haben wir schon. Spoilern, ich hänge erst bei 4.
Oh. Das schaffen wir noch. Für ein Special werden wir uns dann noch zusammenreißen. E-Book oder Print?
E-Book.
Ich mittlerweile auch.
Mit meinen 41 Jahren, da kriegt man es so langsam im Rücken und E-Book ist immer mit dabei.
Alter. Ja, bei mir ist es einfach auch irgendwann so eine Platzfrage gewesen. Ihr wart ja schon mal bei uns und wisst, dass wir hier in Bücherstapeln leben. Aber bei Roden war es tatsächlich so ein Ding, wo ich einfach gesagt habe, das wird mir halt einfach zu viel Platz. Und deswegen geht Roden bei mir hauptsächlich aufs E-Book, auf dem Tolino über Thalia. Damit wir nicht zu viel beim bösen großen A kaufen. Also insofern, und damit bin ich eigentlich auch recht happy.
Ja, bei mir auch. Tolino, ich habe über Thalia gekauft, habe mich dann aber über die teilweise fehlenden Cover aufgeregt und unterstütze jetzt den lokalen Buchhandel und kaufe dort ein.
Als E-Book?
Ja.
Oh, das ist cool. Das wusste ich jetzt gar nicht, dass das geht.
Das geht, ja.
Kaum Podcast, auch schon was gelernt.
Ja. Soll keiner sagen, dass er dumm sterben muss.
Gut. Dann steigen wir an. Mythos.
Ja, fangen wir mal an.
Zyklus Mythos Erde. Fangen wir mal an. Ganz rudimentär am Anfang. Band 3000.
Der ist ja mit viel Brimborium und viel Pomp gestartet, da war ja Perry Rodan in aller Munde. Band 3000, mittlerweile glaube ich, was sind das? Über 60 Jahre Perry Rodan, fast 60 Jahre Perry Rodan. Puh,
ja, also
ich fand ihn.
Das muss man schon sagen, die Marketingmaschine ist da echt, es war echt überall. Ich habe das Gefühl gehabt, in keiner Zeitung war er nicht, an Bahnhöfen, überall im Fernsehen. Das war schon eine Sache, das fand ich schon sehr cool. Da haben sie richtig auf die Pauke gehauen, um eine riesen Kampagne zu starten. Und das, man hat ja so das Gefühl, dass es halt gefruchtet hat, ne? Wie man ja auch an dir sieht.
Ja, sie haben es definitiv krachen lassen. In Österreich eine Ausstellung mit Perry Rodan, nicht über Perry Rodan, aber mit. Ich als Neueinsteiger zumindest in den Bereich der Hefte, die in den letzten 15 Jahren rausgekommen sind, muss ich sagen, ein sehr gelungener Einstieg, ein sehr angenehmer Einstieg. Ich habe mich nicht überfahren gefühlt. Ich habe mich nicht alleingelassen gefühlt als Neueinsteiger. Ich wurde an die Hand genommen und finde Spaß am Zyklus und habe Spaß beim Lesen.
Ist doch ein Punkt, der die Redaktion und auch die Marketingabteilung freuen wird. Gehen wir mal so ein bisschen rein. Du hast ja schon gesagt, er ist reinsteigerfreundlich, was ich finde, ist nicht jeder, auch nicht jeder Jubi-Band, wie man so sagt, nicht jeder runde Band, aber dadurch, dass sie ja quasi ganz viel auf Null gesetzt haben, ohne alles über Bord zu werfen, ich verweise da auch mal an den Podcast Die Dritte Macht. Die haben in der Folge, ich greife jetzt schon ein bisschen vor, in der Folge vom Brühlkorn haben die da einiges zu gemacht und haben auch da ein bisschen besprochen. Das Schöne, was ich dann fand, war eben dieses Wort, dass sie quasi es gibt ja dieses Wort des Reboots, dass sie einen Reboot gemacht haben, ohne quasi alles über Bord zu werfen. Das heißt, die fangen fast nochmal ganz, ganz früh an, haben aber das komplette Regelwerk im Hintergrund. Inwieweit sie das jetzt wieder dann irgendwann hochfahren werden, werden wir zeigen. Mich hat so ein bisschen, deswegen fand ich den Zyklusstart für mich auch so gelungen. Ich habe ja gesagt, dass ich mit 1400 quasi so richtig eingestiegen bin. Das war ja dann der Cantaro-Zyklus, was ja im Prinzip auch erstmal darum ging, wir müssen die Milchstraße neu entdecken, neu erstmal in die Milchstraße kommen, um da erstmal uns ein Bild davon zu machen. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Es war vielleicht auch so ein gewisser nostalgischer Punkt, aber das hat mir schon also ein bisschen daran erinnert und war für mich persönlich auch so ein echt gelungener Moment. Also ein schöner Band. Wie weit der jetzt, natürlich jetzt als 3000er, also als 1000er Band haben wir ja erst drei Stück.
Erst der dritte.
Inwieweit, wie groß der jetzt werden wird, wird man im Endeffekt abwarten. Das denke ich, wird man erst in 300-400 Bänden wissen. Wobei ich jetzt aber zum Beispiel sage, dass der 2000er, den ich ja damals auch wirklich live miterlebt habe, jetzt nicht so einen großen Nachhall hatte wie jetzt vielleicht Band 1000, der schon ein bisschen weiter halt. Und wie groß Band 3000 dann werden wird, das werden wir dann abwarten müssen. Das werden wir in der Zukunft dann sehen. Eine gute Grundlage, denke ich, ist es schon.
Auf jeden Fall. Und ein großes Nachhallen wird Band 3000 mit Sicherheit haben. Perry Rodan ist jugendlicher geworden.
Ja, ja, jetzt muss man ja
er
sagen.
Er hat sich einmal ganz kräftig liften lassen.
Jetzt ist ja so, dass dieses neue Bild ja nicht überall so gut angekommen ist, was ich in gewisser Weise nachvollziehen kann. Mehr würde ich, glaube ich, jetzt dann nicht zu sagen wollen.
Ja, also Details verweigere ich auch ohne Rechtsbeistand. Er hat sich verändert. Punkt.
Dann, was wir jetzt, glaube ich, so ein bisschen machen wollen, ist, ich habe so ein bisschen mal versucht, verschiedene Dinge rauszuschreiben, was so die wesentlichen Dinge sind. Ich habe es mal so ein bisschen auch unter die politische Landschaft gefasst. Da kam ja von dir noch der Kommentar nach den aktuellen Bänden. Das kannst du dir jetzt in die Haare schmieren. Warten wir mal ab, was so kommt. Das Aktuelle wollen wir noch so ein bisschen ausblenden. Gucken wir doch mal, was sich in der Milchstraße so getan hat. Und da fallen einem natürlich als erstes der Kairanische Friedensbund ein mit den Kairanern an der Spitze. Gucken wir mal. Das ist im Moment nicht mehr so ganz klar. Was wissen wir über die Kairaner? Die scheinen ja hier und da mal im Auftrag höherer Mächte unterwegs zu sein, im Auftrag der Kosmokraten, also auf der Seiten der Ordnung, gucken wir mal, scheinen zumindest mal mit den Latonen, den Shenpadri und den Tessaniten in Verbindung zu stehen oder gestanden zu sein und könnte ja jetzt den Eindruck gewinnen, dass aus den einstigen Verbündeten eher Gegner geworden sind, was möglicherweise ja auch eine Reaktion auf die Situation in der Heimat sein könnte. Sie verfolgen offensichtlich Pläne in der Milchstraße, die wir noch nicht kennen. Und jetzt gucken wir mal, wenn ich das richtig recherchiert habe, tauchen sie etwa 70, 80 Jahre nach dem Verschwinden der Erde auf. Also, das ist jetzt halt die Frage, ob sie als Reaktion auf diesen erscheinen oder als eine Konsequenz heißt. Also, sind sie dafür verantwortlich oder werden sie möglicherweise durch diesen angelockt? Idee?
Ja, wir haben. Das ist eine interessante Frage. Fakt ist, die gab es bis jetzt noch nicht. Die Kairaner sind ein ganz neuer machtpolitischer Faktor in der Milchstraße. Sie bringen noch ein paar Kollegen mit, möchte ich es mal salopp formulieren. Du hast die Tesan angesprochen, du hast die Shenpadri angesprochen und die Ladonen. Allgemein ist, sie kommen aus ein und derselben Galaxis, dem Galaxiengeviert. Tauchen jetzt hier auf, verfolgen, glaube ich, unterschiedliche Ziele, haben unterschiedliche Schwerpunkte, bekriegen sich gegenseitig oder sind sich zumindest nicht mehr Freund. Die 78 Jahre nach dem Raptus Terra, nach dem Verschwinden der Erde, ja, Zufall, Absicht, bis jetzt kann ich da noch nichts erkennen. Fakt ist aber für mich, dass sie sich gegenseitig nicht wirklich über den Weg trauen.
So scheint es zumindest zu sein. Was sagst du ansonsten? Interessantes Volk, interessanter Gegner. Bisher, also zumindest interessant aufgebaut. Oder man geht jetzt nicht hin oder, ja, wie soll man sagen, es gibt ja schon so eine gewisse Tiefe, was sie auch dann später bei der Uso machen. Da will ich jetzt nicht zu sehr vorgreifen. Also ich habe schon das Gefühl, dass man sich da gewisse Mühe gibt, einen Gegner aufzubauen mit einer Art, dass man nicht zwangsläufig immer so hat. Ich frage mich gerade, ob man zum Beispiel beim atopischen Tribunal mit den Onrionen ähnliche Romane hatte. Da fällt mir jetzt gerade nichts ein. Wahrscheinlich kommen, wenn wir die Folge veröffentlichen, 10 Minuten später die ersten Mails, wo dann ist ja da und da und da und da und da. Aber auf jeden Fall interessant, macht bisher Spaß mit den Jungs, ohne dass sie jetzt zu fies, möchte ich jetzt sagen, sind.
Ja, die Kairaner, die wechseln so ein bisschen die Seite für den Leser. Während sie in den ersten Folgen sich als friedensschaffendes Volk oder friedensschaffende Macht präsentieren mit fragwürdigen Methoden, Stichwort Vitalsuppressor, tauchen sie dann oder ändern sie ihre Darstellung oder ihr Wirken dann mit Fortschreiten des Zyklus hin, dass sie selber dann wahrscheinlich auch nur Getriebene sind von jemand anderem.
Genau. Moment, wo ist es? Genau. Was halt genau wird, das werden wir sehen. Wie gesagt, dem Gegenüber steht so ein bisschen die Latonen, ne, die im Moment so ein bisschen so ein Piraten-Freibeuter-Image haben, wo ich mir überlegt habe, ob die unabhängig voneinander sind oder auch, ob die möglicherweise sagen, okay, wir haben das gleiche Ziel, aber eine andere Herangehensweise. Da scheint auch ein bisschen was auf der Erde zu sein, später dazu, dass die einfach sagen, okay, die Kairaner gehen halt eher über den, weiß ich nicht, die haben ihre Anknüpfungspunkte und die Latonen haben da eine etwas kriegerischere, eine etwas direktere, brutalere Einstellung, um zum Ziel zu kommen. Ob die jetzt ganz unabhängig voneinander sind, das weiß ich noch nicht. Das war so der erste Moment, wo die so kamen, dachte ich mir, die gehören doch dazu. Ob ich da jetzt falsch liege oder nicht, damit, das wird die Zukunft dann zeigen.
Es wirkt auf jeden Fall so. Die einen kommen, die anderen gehen. Die Ladonen sind mit Sicherheit nicht gerade die redseligsten. Das ist eher so die alte Western-Manier. Erst schießen, dann fragen. Kairaner tauchen manchmal erst dann auf, wenn die Ladonen weg sind. Na, da könnte vielleicht eine interessante Kombination oder ein interessanter Zusammenhang bestehen.
Ja.
Ansonsten, wen haben wir sonst noch hier dabei? Wir haben die Tesan, die auch irgendwie in der ganzen Geschichte mit drin hängen. Auch bei denen gilt, dass die mit den Kairanern mal gemeinsame Sache gemacht haben, aktuell aber eher so ein bisschen die Rolle des Underdogs sind. Es gibt eine neue Figur, ich greife da jetzt mal etwas vor, Zemina Part mit ihrem Koffer, dem Pau. Für mich, ich musste da sofort an Guardians of the Galaxy denken. Ich bin Groot, ich bin der Pau.
Ja, ein bisschen schon, ja.
Material ist dasselbe, Holz, vermutlich mal. Wird wahrscheinlich auch eine interessante Kombination werden oder eine interessante Rasse werden, die sich da noch mit einmischt.
Zumindest irgendwie nicht in dem, also jetzt scheinen ja eher was Kleineres zu sein, jetzt nicht im Vergleich wie jetzt die Kairaner oder die Latonen, die ja massiv auftreten. Bisher kennen wir ja von denen nur eine Handvoll Charaktere, die aber dafür umso wichtiger zu sein scheinen. Ja, da wäre man natürlich auch in der aktuellen Ebene dann noch was zu haben. Und der vierte Partner dann, die Shen Padri, die im Prinzip so klein sind, dass ich sie schon wieder vergessen hatte. Die werden, glaube ich, auch so ein bisschen als Archäologen beschrieben. Bin mal gespannt, wozu wir da Archäologen brauchen. Da wird bestimmt noch eine interessante Sache werden mit.
Ja, wer treibt sich sonst noch in der Milchstraße nach dem Vertreiben oder nach dem Verschwinden der Erde rum? Wir haben die Liga der Freien Galaktiker, die umgezogen sind in die zentralgalaktische Festung auf Rodyn. Es gibt weiterhin die Arkoniden, die aber, das wirst du mit Sicherheit ausführlicher darstellen können, sehr abgeschottet und zurückgezogen sind und wohl auch noch so ein bisschen unter dem atopischen Tribunal,
genau, das
zu leiden haben.
Das atopische Tribunal hattest du ja dann quasi gar nicht mitgekriegt, richtig? Mhm. Da ist es ja so, dass das Archon-System ja da eine ganz zentrale Rolle zum Schluss gespielt hat, was ja dann auch komplett abgeschottet ist, und zwar nicht im Sinne nach dem Motto, wir ziehen halt irgendwie eine Flotte rum und da darf keiner rein, sondern man kommt halt tatsächlich nicht rein. Ist ja dann eine der zentralen Ebenen aus dem atopischen Tribunal damals gestartet worden. Und jetzt haben wir ein oder zwei Bände gehabt, die wirklich an diesem seltsamen Schirm spielen, der das Archon-System halt abschottet. Und das wird auch noch spannend werden, was da noch kommt, inwieweit wir da noch eine Verbindung zum atopischen Tribunal haben. Ich muss eigentlich sagen, dass ich gehofft hatte, dass wir das Thema hinter uns gelassen haben. Aber irgendein Überrest wird da noch kommen. M13 selbst haben wir ja den Fall, dass die, wer auch immer, da die Arkoniden, die Naads oder wer auch immer, sich da schon abschottet von der zentralgalaktischen Ebene und da mit keinem was zu tun haben will. Wir haben die Naads und die Latonen, die da ganz schwer mitmischen, die da anscheinend mit Technik ausgestattet werden. Und die, also dass die Naads mit irgendeinem Finanzier im Hintergrund den Arkoniden da schwer Feuer unterm Hintern machen. Das wird auch noch so eine Ebene sein, die ja hoffentlich nicht zu schnell und zu ad hoc aufgeklärt wird. Das ist auch so einer der Punkte, weswegen ich hoffe, dass man sich eben mit diesem ganzen Milchstraßenkomplex auch noch ein bisschen Zeit nimmt, weil da stecken noch eine ganze Menge schöne Sachen drin, die man erforschen und erzählen kann. Und ich hoffe eigentlich nicht, dass man dann hingeht und sagt, so, Fall gelöst, Milchstraße, alles wieder normal, Erde ist wieder da, zack, Business as usual. Sondern das ist dann einfach auch so ein Punkt, wo ich dann auch hoffe, dass man sagt, okay, jetzt nehmen wir uns nochmal richtig Zeit und gucken nochmal, was ist damit. Möglicherweise hat das mit dem aktuellen Zyklus ja gar nichts zu tun und man lässt das erstmal ein bisschen liegen und fasst das Thema Archon-System, speziell den Punkt Archon-System erst mit, keine Ahnung, 3100 an oder so und macht da irgendwie eine ganz eigene Geschichte draus. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass man erstmal sagt, okay, jetzt haben wir erstmal den Komplex Milchstraße, Kairana oder so, wie auch immer, abgehandelt und jetzt gehen wir mal los und schauen uns mal an, dass der gute alte Atlan zurück nach Hause gehen darf. Aber lass uns doch nochmal so ein bisschen bei der LFG bleiben, auf Rudin. Das war ja, glaube ich, bei einigen auch so ein bisschen der Kritikpunkt, dass natürlich Bulli da in seiner Festung sitzt, Roden auftaucht und gefühlt erstmal einen halben Zyklus braucht, bis die beiden zueinander finden. Dass das vielleicht ein bisschen lang gedauert hat, hat, glaube ich, irgendwo ein Autor auch schon mal gesagt. Man sagt so, ja, im Nachhinein hätte man das ein bisschen schneller machen können. Aber ich fand es jetzt auch nicht so dramatisch. Und jetzt sind sie wieder beisammen. Wir haben Rudin erlebt. Wir haben die zentralgalaktische Festung nicht so wirklich. Dass Rudin sich so richtig abschottet, militärisch, und dass da ein irrer militärischer Apparat sich gegen die Latronen, gegen die Kairana zur Wehr setzt, habe ich jetzt nicht so erlebt, oder was meinst du?
Nein, also ein großes Aufeinandertreffen gibt es noch nicht. Es gab immer wieder mal kleinere Geplänkel, dass sich Perry und Bulli nicht sofort um den Hals gefallen sind, als sie sich wiedergefunden haben, lässt sich, denke ich, ganz gut dadurch erklären, dass Bulli einen anders gepolten oder umgepolten Zellaktivator trägt. Zumindest wird es an der einen oder anderen Stelle erwähnt, Perry eher kosmokratisch geprägt und Bulli dann mit einem chaotarchisch beeinflussten Zellaktivator. Und da besteht bei Perry so ein bisschen die Befürchtung, was da in den letzten 500 Jahren mit Bulli passiert ist. Bulli selbst macht kein Hehl daraus, dass er unter den 500 Jahren Abwesenheit von Perry natürlich gelitten hat und er auch aufgrund der Entwicklung, die sich getan hat, er seine Familie quasi verloren hat beziehungsweise ins Exil geschickt hat. Und da hat er sich dann doch, glaube ich, im Geiste etwas zurückgezogen, hat dann sein eigenes Wohl hinter dem der LFG gestellt und da ist er, glaube ich, noch so ein bisschen drin gefangen und versucht, dort rauszukommen.
Da bin ich auch mal gespannt, was da noch passiert. Weil das fällt mir schwer zu glauben, dass wir von seiner Familie da das letzte Mal was gehört haben. Andererseits kann ich mir auch nicht vorstellen, dass irgendwann ein Tor aufgeht und dann Frau und Tochter da durchmarschiert kommen und sagen so, hey, wir waren jetzt quasi nur gefühlt 10 Tage weg, hier sind wir wieder und es geht irgendwie weiter. Aber das haben wir ja auch schon öfter gehabt und damit kann die Serie auch eigentlich öfter umgehen, dass da Zeitsprünge in irgendeiner Form passieren und Bulli irgendwann auf eine ausgewachsene Frau trifft, die sich dann als seine Tochter dann darstellt, dass Kinder von Unsterblichen ja auch mal schon mal langlebiger sein können. Haben wir ja auch schon öfters gehabt und ja, die Serie ist da ja auch immer sehr kreativ, wenn es darum geht, Leute länger leben zu lassen. Bin ich mal gespannt, da kommt bestimmt noch was. Also das kann ich nicht glauben, dass wir von den beiden das letzte Mal was gehört haben.
gehe ich auch mal davon aus, zumal das Verschwinden oder das Verlassen von Bullys Familie aus der Serie zumindest in 3000er-Zyklus zwar etwas ausführlich angedeutet wurde im Band Reptus Terra, aber so die kompletten Hintergründe, die liegen da doch noch ein bisschen im Dunkeln.
Hm. Au. Ansonsten, wenn wir nochmal zur LFG zurückgehen, dann, das ist eigentlich auch so ein Ding, was mich eigentlich ziemlich cool finde, ist, oftmals hat man ja dann so, Milchstraße wird irgendwie erobert und außer den Kantaro oder dem Konzil oder sonst irgendwas gibt es höchstens so ein bisschen Widerstand, aber ansonsten gibt es ja da nichts. Und da scheint es ja dann doch einiges zu geben. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sich die LFG im konstanten Kriegszustand mit den Kairanern, so, jetzt geht's hier auch wieder, befindet, sondern dass es eher so eine politische Sache ist. Das sieht man ja auch so ein bisschen dann im Sollsystem später. Also insofern, da scheint ja irgendwie so ein gewisser Zustand einfach zu sein. Es gibt verschiedene Machtblöcke, vielleicht ein bisschen wie früher, und die Kairaner sind vielleicht der Dominante im Moment, aber bestimmt nicht der Einzige, auch wenn sie so ein bisschen die Milchstraße unter sich aufgeteilt haben. Aber wie gesagt, ich habe nicht den Eindruck, dass die LFG da in ihrem System ganz alleine sitzt und sich jeden Tag vor dem großen Angriff der Kairaner fürchtet.
Absolut nicht. Sie setzen kleine, feine Nadelstiche, versuchen, die Kairaner zu ärgern, wo es möglich ist. Sieht man wunderbar in dem Roman oder kann man wunderbar in dem Roman lesen. Bulls großes Spiel, ein sehr schöner Roman.
Kommen wir bestimmt gleich nochmal zu. Wo habe ich meine Notizen weggeklickt? Da sind sie wieder. Der NDE, der Geheimdienst, der sieht für mich so ein bisschen Business as usual aus, so typisch Terraner, viel Kohle, viel Geheimdienst, immer erfolgreich, immer wenn sie irgendwas haben, zücken sie die Geldschatulle und zahlen. Puh, ja, so, das haben wir schon immer so gemacht. Naja. War okay. Okay, noch was zum Thema LFG, Rudin?
Nein. Alles klar. Von meiner Seite aus nichts, aber du hast ja jetzt gerade den NDE angesprochen. Da gibt es ja noch einen zweiten Verein.
Genau, die USO ist wieder da. Das ist natürlich schön. Einerseits habe ich jetzt meinen schönen nostalgischen Sol-Zyklus als Miniserie. Auf der anderen Seite ist die USO schön klassisch wieder da mit Monkey an der Spitze. Das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat an der ganzen Sache, war nach Motto, die haben natürlich genau diese 500 Jahre abgewartet, bis Roden wieder da ist, um dann zu sagen, Baba, hier, Uso ist da, habt uns wieder lieb. Aber das ist halt, ne, es funktioniert, eine Geschichte funktioniert halt auch nur so. Bin mal gespannt. Macht einen guten Eindruck, finde ich. Die Romane geht so, haben mich jetzt nicht ganz umgehauen, aber dass Monkey halt mal tricksig da ankommt und die Kairaner unterwandern will, hat sich viel Zeit genommen, um das zu planen, mit den Pospis zusammen, finde ich cool, könnte was draus werden. Generell ist so, die USO ist mal wieder so ein bisschen was für sich Stehendes. Das sieht man an diesem Siezen als Ehrbegriff, habe ich es jetzt genannt. Das ist einfach so ein Ding, die einfach sagen, zu uns kommen Leute, die ein bisschen was gegen den Strich machen wollen, die ein bisschen größeres, ja, Ehrgefühl trifft es nicht so richtig. Mir fehlt gerade irgendwie so ein bisschen das richtige Wort. Wir machen es halt einfach anders. wie früher zu alten Solaren Imperiumszeiten, wir machen es wie die Terranische Flotte, nur in cool. Bei euch gibt's Dosenfutter, bei uns gibt's Frischfleisch. Akademie. Das könnte in deinen Silberbänden auch schon sein, oder es kommt noch, wo sich dann irgendwie Atlan darüber mokiert, dass es auf dem Flaggschiff der Solaren Flotte irgendwie nur wirklich Dosenfutter zu geben gibt, während ja, die Usu-Schiffe dann ihre gute Küche dann haben.
Ja, das ist in M87 und Melba Kasom ist da einer, der sich ganz laut darüber mokiert.
Ja, und zu
bei der Solaren Flotte nur Büchsenfutter gibt.
Genau, und zu Melba Kasom haben wir namenstitelmäßig natürlich einen ganz besonderen Bezug. Gut, machen wir weiter, wenn es dazu nichts mehr gibt. Aber wie gesagt, Uso bleibt abzuwarten. Romane gingen so, hat mich jetzt nicht so, wie gesagt, habe ich schon gesagt, hat mich jetzt nicht so umgehauen, war aber auch nicht schlecht. Auch da
gibt es. Als Randerscheinung, aber definitiv zu ausführlich. Da wird mit Sicherheit noch was kommen.
Ja, auf jeden Fall. Was ich ganz cool fand, darum, dass man die Postbi da eingebunden hat, das fand ich mir ganz witzig, dass sie, ja, ob es jetzt irgendwie zu überkonstruiert war oder nicht, will ich jetzt nicht zwangsläufig sagen, aber das ist natürlich irgendwie so ein bisschen oldschool, ganz oldschool gewesen, so nach dem Motto, wir bauen so ein Riesenkonstrukt auf und hoffen, dass die Kairaner drauf reinfallen, was sie natürlich getan haben. Und das bringt uns aber dann den Bogen zu den Pospi, die ja im Moment keine allzu große Bedeutung spielen. Die scheinen sie ja so richtig so ein bisschen, ich will nicht sagen, genullt zu haben, aber runtergefahren zu haben. Die Postwis waren ja früher eigentlich immer so dieses Ding, so, die Terraner haben keine große Flotte, wer auch immer hat keine große Flotte, zack, schick mal die Postwis vorbei, die haben bestimmt noch irgendwie 50.000 Raumer irgendwo in der Ecke stehen, die sie vorbeischicken können. Und im Moment scheinen die ja gar nichts groß irgendwie zu haben, die sind vom Posizid sehr groß betroffen. Ich denke, da ist die Namensähnlichkeit auch kein Zufall. Die sind natürlich von diesem Virenbefall, den wir da hatten, oder scheinbaren Virenbefall, natürlich zwangsläufig sehr betroffen gewesen. Da bin ich auch gespannt, was wir da noch zu hören kriegen. Das wird natürlich bestimmt noch sehr spannend sein zu hören, wie es den Postbi in der Zeit genau ergangen ist und wie sie sich da auch rausgeholt haben, weil die scheint es ja immer noch zu geben in unterschiedlichen Formen. Wir haben diese Sein-Konstrukte, von denen wir ja auch noch nicht so richtig wissen, was es ist. Korrigier mich, wenn ich hier einfach nur zu oberflächlich gelesen habe, aber so richtig wissen wir noch nicht, was das ist, ne?
Nee, so wirklich raus ist es noch nicht, diese Sein-Konstrukte. Das scheint aber so eine losgelöste oder ausgetretene Gruppierung der Postbi zu sein, die sich da so ein bisschen abgesondert haben. Postbis selbst, ja, die sind ganz schön, ich formuliere es jetzt mal etwas derb, in den Arsch gekniffen worden vom Posizid. Digitales Gedächtnis und das Ganze dann mit einem Computervirus, blöde Sache, sind momentan auch sehr stark mit sich selbst beschäftigt, sieht man schön im Band 3007, Zeuge der Jahrhunderte, wo die Postbis sich selber dann quasi zurückziehen und sich in irgendein komisches Weltbild flüchten, nur um nicht Gefahr zu laufen, mit anderen interagieren zu müssen. Sein-Konstrukte gibt's bis jetzt, glaube ich, nur eins, das wirklich angesprochen wurde. Das war dann so in einer der späteren 3020er Bände, müsste das sein. Da ist es auf einem Gefängnisschiff, ist der aufgetaucht, hat sich dann erst auf die Seite von Atlan, glaube ich, geschlagen und ist dann aber abgedampft. Bleibt aber spannend, was da auf uns zukommen wird und ob nicht dann doch plötzlich irgendwann wieder wie aus dem Nichts, weil die LFG und andere mit runtergelassenen Hosen dastehen, dann doch wieder 50.000 Boxen auftauchen.
Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber bleibt abzuwarten. Auch da spannendes Thema, weil ne, vollkommen unbekannt.
Absolut.
Dann haben wir, ich sag mal so, auf der politischen Ebene, von dem wir noch gar nichts gehört haben, das sind die Blues. Da bin ich mal gespannt, was da noch draus wird. Immerhin auch zu früheren Zeiten nicht gerade ein kleiner Machtfaktor, nicht immer der bedeutsamste, aber natürlich mit diesen ganzen unterschiedlichen großen, sehr großen Völkern ein sehr wichtiger Teil der Milchstraße. Wissen wir bisher noch gar nichts zu. Und das hätte ich nicht gedacht, dass wir von denen bisher noch nichts hören, nach dem Ende von Band 3000, die Tefroda, ne, mit Vetris Molat, der ja offenkundig eine besondere Verbindung zu Bully zu haben scheint. Da war natürlich, das war für mich einer der Momente, wo ich sage, das war so einer der What-Momente, als dann irgendwie der Vetris Molat da ankam und sagte, hey Bully, altes Haus, wie sieht's aus? Da dachte ich mir so, na, da bin ich mal gespannt, was sie daraus machen. Da haben wir bisher noch gar nichts gehört.
Das ist jetzt eine der Stellen, da habe ich nicht genau gelesen. Tefroda als aktuell Silberband 38 ist für mich jetzt erstmal nur aus dem Andromeda-Zyklus ein Begriff, beziehungsweise Meister der Insel.
Dann ist es ja so, dass die in der Vergangenheit immer größer in der Milchstraße, gerade mit dem Zellaktivator Vetris Molat gewesen sind, ein durchaus größerer Machtfaktor geworden sind. Und wenn der, sagen wir mal so, Posizid-Datensinnflut nicht gewesen wäre, eigentlich auch eigentlich ein großer, wichtiger Bestandteil, immer größerer Bestandteil hätten werden können, sag ich jetzt mal. Auch da darf man gespannt sein, was da kommt. Ja, das waren so, sagen wir mal so, das, was man mir jetzt so an Elementen, von politischen Elementen identifiziert haben. Es gibt bestimmt noch größere und kleinere Gruppen. Ja, viel größere dürfte es eigentlich jetzt nicht mehr geben. Außer es wird noch irgendwas aus dem Hut gezaubert. Sonst wird mir da nichts mehr einfallen. Was natürlich jetzt nur ganz am Rande tatsächlich gestreift haben, ist natürlich das eigentliche Kernelement der Posizid beziehungsweise die Datensinnflut, die ja eigentlich die aktuelle Lage mit herbeigeführt haben. Also Posizid, wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, dass da ein Virus sämtliche Computer befallen hat und quasi außer Gefecht gesetzt hat und kurze Zeit später die Datensinnflut gekommen hat, die alles mit irren Daten geflutet hat, sodass nach kurzer Zeit kaum noch einer wusste, was jetzt richtig falsch ist, was ist alt, was es war und ja auch dann ein Element dann dazu gekommen ist. Jetzt springe ich hier gerade durch das Skript, da steht es doch. Ja, man irgendwie gar nicht mehr so richtig wusste, was jetzt oben und unten ist. Und das ist im Prinzip auch so, woraus natürlich dann auch ja, mit dafür verantwortlich, dass sowas wie der Mythos Terra überhaupt entstehen konnte. Ne? Klar, ne? Wir wissen, dass es Terra gab. Perioden weiß, dass es Terra gab bzw. gibt. Aber man sieht ja doch, dass auch innerhalb der Terraner immer mehr Leute da auch so ein bisschen zweifeln. Und das ist auch so ein bisschen die Besonderheit des aktuellen Zykluses. Ne, klar, Roden war schon öfter weg. Ja, er überspringt ja auch zwischen 1399 und 1400. 650 Jahre sind es da, glaube ich. aber er ist, glaube ich, selten in eine Umgebung gekommen, die ihm so fremd war, wo er die so wenig mit seiner Heimat zu tun hat, wie jetzt. Und das ist, glaube ich, auch so einer der Elemente, die da spannend sind. Bin mal gespannt, was da passiert. Klar, im ersten Moment hatte man den Eindruck, es müssen die Kairaner oder so gewesen sein, aber da bin ich mir nicht mehr so sicher, dass die in irgendeiner Form was damit zu tun haben. Klar, die könnten natürlich auch, die haben natürlich dann auch ihre Welt oder ihre Welten im Leerraum gehabt, wo sie eine Weile sich angesiedelt haben. Aber die Frage ist, ob sie sagen, okay, wir lösen den Posizid und die Datensintflut aus, warten, 78 Jahre sind ja nix, bis sich das da alles in Ruhe kaputt gemacht hat. Und dann kommen wir da rein und schauen, was passiert. Ne, beziehungsweise ich rede gerade Quatsch, ne? Sehe ich gerade. In meinen Notizen steht, dass die Kairaner Ende des 17. Jahrhunderts kommen, der Posizid Ende des 18. Jahrhunderts.
Die Kairaner bringen auf jeden Fall den Posizid mit. Das ist ja die Waffe der Weku, die eigentlich vernichtet werden sollte, die sie dann aber gedacht haben, ah, oh, nee, die ist so cool, die vernichten wir nicht, die reißen wir uns unter den Nagel und dann verselbstständigt sich das Ding ja.
Weil sie versuchen es ja, den Ahus unter die Schuhe zu schieben und sagen, hier, guck mal, wir waren es nicht, die waren es. Gucken wir mal.
Bleibt spannend.
Alles klar. Dann, jetzt waren wir schon bei Mythos Terra. Dann gehen wir doch mal zu Terra. Wir haben, wie viele Bände waren es? 3, 4 Bände mit dem Höhepunkt Bullis großes Spiel. Es waren 5 Bände.
3017 bis 3022.
Ja. Die halt
6 Bände
im Soul-System spielen. Fand ich eine sehr spannende Sache. Hatte gerade auf Ija, heißt's, ne? Die
ja.
Pseudo-Erde. Ein Planet, der so aussieht wie eine Erde vor langer, langer Zeit. Es gibt gewisse Ähnlichkeiten, wie ich das richtig gesehen habe. Die Kontinentalverschiebung gibt es noch nicht so richtig oder ist jetzt irgendwie zurückzufahren. Ich hatte manchmal immer so ein bisschen das Gefühl, es ist so wie so eine Erde zur Zeit der Dinosaurier, ohne Dinosaurier halt. Macht mit den AIs so einen gewissen Steampunk-mäßigen Eindruck, ja. War eigentlich, ja, hat mir gefallen. War eine coole Sache, war eine coole Geschichte. Wir sehen das, oder als Höhepunkt erkennen wir oder treffen wir auf das Orakel, die, was sich als Ila entpuppt, die Tochter Nathans, ne, die Tochter eines Computers, auch das haben wir im Roden-Universum schon das ein oder andere Mal gehabt, die wir im utopischen Tribunal kennengelernt haben. Und da, es war so der erste Moment, wo ich mich gefragt habe, Ija, Ila, klingt sehr ähnlich, Zufall? Bin mal gespannt. Wäre ja nicht das erste Mal, dass Nathan irgendwie auf gewisse Dinge auf seine eigene Art reagiert. Das habe ich jetzt nochmal nachgelesen. Das hat man zum Beispiel mit der Basis gehabt. Da gibt es ja auch ein sehr schönes Video zu auf dem Perioden-YouTube-Channel, den ich auch nur empfehlen kann für alle, die ihn noch nicht kennen. Da gibt es ein sehr schönes Video auch zur Basis, wo auch steht, dass Nathan die Basis ja quasi schon langfristig auch angelegt hat, in dem großen Plan, der dann auch erst viele, viele Jahre später endgültig zum Tragen gekommen sind. Kommen wir noch zurück zu den zu den Ajis, ne, und den, die Angst vor den Theanern haben, ne, ein Schelm,
wer da Lebensnichter. Nicht. Die Lebensnichter.
Die Lebensnichter, genau, ein Schelm, wer hier nicht an die Theraner denkt, die eine große Katastrophe ausgelöst haben sollen. Ja, auch da bleibt erstmal, oder liegt die Vermutung, sagen wir es mal so, liegt die Vermutung nahe, dass auch da die Kairaner zumindest hinter der Propaganda stecken, die ja auch irgendwo auf der Erde irgendwas suchen. Und da dürfte es mich doch sehr wundern, wenn das nicht eins der zentralen Elemente werden würde, die wir dann irgendwann später mal zur Lösung des Zyklus vorgetischt bekommen werden. Also da werden wir uns bestimmt nochmal irgendwie mit beschäftigen, mit den Ianern. Dennoch gehe ich davon aus, dass, ja, ich behaupte mal, spätestens mit Band 3099 die Erde wieder da ist, wo wir sie kennen. Also das, was auch immer ihr ist, was auch immer ihr eine Verbindung zur Erde hat, das nicht zwangsläufig rückgängig gemacht wird, der Tausch rückgängig gemacht wird, keine Ahnung, wie sie das lösen oder was sie da auflösen werden, aber ich gehe davon aus, dass mit 3099 zumindest die Erde wieder im Sonnensystem, im Solsystem vorhanden sein wird.
Eine spannende Sache auf jeden Fall. Ich kann es momentan nicht abschätzen, wie lange die Erde verschwunden sein wird. Du hast es gerade schon gesagt, auf Ia, die Kairaner suchen etwas, sie brauchen etwas. Sie brauchen irgendeinen Rohstoff, glaube ich, für ein Sternenrad oder sowas in der Richtung. Inwieweit das mit einem Auftauchen, Abtauchen von Terra zu tun hat, bleibt spannend. Ich kann es momentan nicht abschätzen, ob spätestens mit 3099 Terra wieder da ist oder ob sich das gegebenenfalls sogar noch ein bisschen weiterzieht, weil momentan, finde ich, ist der 3000er-Zyklus sehr, sehr groß angelegt.
Ja, wobei ich, wir hatten ja in der fernen Vergangenheit auch schon mal eine Geschichte über, glaube ich, sogar 200 Bände und ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass sie das wiederholen wollten. Ich könnte mir eher vorstellen, dass die jetzt hingehen und sagen, wir lösen halt nicht alles auf jetzt in den nächsten 100 Bänden. Ich glaube jetzt nicht, dass wir bis 3050 da allzu viel gelöst kriegen werden. Ich glaube, bis dahin wird noch eine Menge passieren. Klar, 3050 wird wieder irgendwas, nicht in dem Maße, aber auch irgendwas Einschneidendes sein. Aber ich glaube eher, dass der Handlungsbogen in der Form erstmal bis 3099 laufen wird. Dann könnte ich mir immer noch vorstellen, dass man dann hingeht und sagt, wir lösen zum Beispiel sowas wie das Archon-System oder Tifroda oder Blues oder sonst irgendwas. Das fassen wir dann nochmal an. Nichtsdestotrotz haben wir ja noch Stand jetzt über 60 Bände bis 3099. Kann also noch ein bisschen was passieren. Genau. Haben wir noch was? Komplex, Erde, IA, Solsystem?
Nein, wir haben noch ein paar neue Figuren, die in Erscheinung treten, die Lust auf mehr machen. Zum einen gibt es da den Tara Psi, eine muntere Kombination zwischen einem Gehirn und einem Roboter. Und dann gäbe es da noch zwei Attentäter.
Ja.
Danker und Schlafner.
da finde ich jetzt schon wiederum auch interessant. Du sagst Danker, mir war sofort Dancer. Ne? Ich sag Dancer und Schlaffner. Das ist ja auch wieder so ein spannendes Ding. Ja, keine Ahnung. Also Tarapsi, eine faszinierendes Ding. Wurde ja auch von Anfang an so aufgezogen. Auch mit Atlan, der dann sagte so, ich glaube, da ist irgendwas mit dem Ding. Und dann haben sie dem ja auch einen eigenen Roman gewidmet, wo man ein bisschen was über den Hintergrund bekommen. Schauen wir mal, inwieweit der jetzt zum eigenständigen Charakter wird oder ob er weiterhin eher ein Roboter ist. Mal gucken. Dancer und Schlaffner. Ja, das war wiederum irgendwie so ein bisschen so ein Ding. Wir sind böse. Hey, Perry Roden kommt. Perry ist cool. Jetzt sind wir gut. Bin ich noch nicht überzeugt. Also, ob es die braucht, weiß ich doch nicht. Ich lasse mich vom Gegenteil überzeugen.
Sie haben auf jeden Fall bis jetzt schon mal sehr viel Raum bekommen im Zyklus. Sie sind ja, glaube ich, über drei Bände waren es auf jeden Fall. Sind sie eingeführt worden und sind dann auch aufgetreten. Ein bisschen Wendehals kann man sagen, ja.
Ja, es war halt so, ist auch so ein bisschen klassisch. Das sieht eher so ein bisschen aus, so nach dem Motto, so, wir brauchen da noch irgendwelche Mutanten, lass uns da noch was basteln. Ich sag, Tarapsi finde ich faszinierend, je länger es ihn gibt. Dancer und Schlaffner war, ich lasse mich überraschen. Hat mich noch nicht überzeugt, aber gibt genug, was ich mag im Moment. Insofern soll es daran nicht liegen. So. Ja, ganz aktuell, ne? Die Reise nach Anakazin, haben wir gesagt, lassen wir im Prinzip raus. Damit beschäftigen wir uns in der nächsten Folge.
Ja, Anakazin ist...
Das Einzige, was man da vielleicht sagen zu könnte, ist, ja, wir wissen jetzt, wo der Hase läuft. Zumindest, wo er herkommen wird.
Ja, die Katze ist aus dem Sack. In Kaisin.
Genau. Ansonsten... Haben wir noch was? So zum Zyklus allgemein. Ich kann nur sagen, im Wesentlichen, ich habe Spaß dran. Das ist im Prinzip so das Gefühl eben. Es gibt dieses Neuentdecken, was wir schon mal wieder hatten. Es ist eben nicht der klassische, wir überfallen halt die Galaxis und drehen sie auf links. Ja gut, auf links gedreht ist sie, aber anders als sonst. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass es zu langsam oder zu schnell geht. Gibt ja viele, die auch immer wieder kritisieren, oder es scheint ja im Prinzip so das Echo zu sein, wenn man die sozialen Medien so verfolgt, sagen, es geht viel zu langsam, es passiert nichts, es gibt nur Füllromane. Witzigerweise ist es so, dass allerdings so die ersten Zwischenfazits, die so gezogen worden sind, zumindest die ich so gelesen habe, die dann sagen, nö, eigentlich passt schon. Und was am Ende draus wird, werden wir natürlich erst dann, sagen wir mal 3050, 3099, beziehungsweise eine gewisse Zeit danach, dann wissen eben, was passiert ist. Also ob das ganze Konstrukt, von dem wir jetzt einfach nur einen kleinen Teil kennen, ob das gut ist oder nicht. Ob das trägt oder nicht. Und dann wird es natürlich am Ende einfach auch irgendwo sein, wie jeder so seine Präferenzen hat. Ich habe irgendwo einen Post in irgendeiner Facebook-Gruppe gelesen, wo eine sagte dann, ja, die gute alte Zeit, und zitierte dann irgendwelche Zyklen. die dann irgendwo ich weiß es nicht mehr genau war, aber die irgendwie so lang nach, die für mich gefühlt noch gar nicht so lange her sind. Ne? Für mich ist die gute alte Zeit irgendwie Cantaro, so um den Dreh. Und Leute, die wollen wir nochmal 10, 20 Jahre älter sind als wir, die vielleicht von Anfang an gelesen haben, für die sind Andromeda und davor, das ist für die gute alte Zeit. Also insofern, das fand ich irgendwie witzig, auch was für Empfindungen da kommen. Ich sag, das sind halt dann einfach diese persönlichen Präferenzen. Es gab früher schon Highlights, es gab früher auch schon Zyklen, die nicht so gut waren. Für mich persönlich ist das so ein Ding. Cantaro fand ich großartig, die Linguiden, die ja direkt dahinter kamen, wenn ich das richtig im Kopf habe, fand ich irgendwie ganz furchtbar. Und deswegen kann ich nur sagen, ich habe einfach im Moment einfach richtig Spaß dran zu lesen. Wenn dem nicht so wäre, würden wir jetzt auch nicht jetzt gerade darüber sprechen.
Wenn dem nicht so wäre, dann würden wir beide hier nicht sitzen und uns unterhalten. Auch für mich kann ich sagen, ich habe sehr viel Spaß an dem Zyklus. Ich finde, es ist bis jetzt eine sehr abwechslungsreiche Gestaltung des Handlungsbogens. Es ist eine gute Mischung aus actionlastigen Erstausgaben, die Einführung von Dancer und Schlaffner, Danker und Schlaffner, das Thema Tarapsi, gleich zu Beginn dann die Sache mit dem Vitalsuppressor. Ansonsten gibt es auch sehr schöne Schilderungen einfach nur des Settings. Also im Grunde genommen reine Handlungsromane. Das Thema der Dunkelplanet, Kulzu, die Raumwerft der Pospis, das Thema IA, die sechs Bände, wobei ich mich bei denen dann ein bisschen durchquälen musste, weil dieses Steampunk-Setting absolut kein Ende nehmen wollte. Und dann natürlich so wirklich reine Handlungsgeschichten. Nehmen wir jetzt hier mal der Band 3022, das ist Bulls großes Spiel, oder dann 30, wo ist er denn hier? Arkonido und der Roboter 3030. Es passiert nicht viel, es ist reinweg, nur Handlung, nur Charakterbildung, nur Personendarstellung oder Figurendarstellung. Aber alles in allem wirklich wunderbar ausformuliert, schön abwechslungsreich. Ich kann für mich sagen, dass ich teilweise die Heftromane in zwei oder drei Sessions durchlese, sprich donnerstags kommen sie raus und sonntags bin ich damit durch und harre dann dem nächsten Donnerstag, an dem der neue rauskommt.
Ja, so muss das doch sein. Gut, das ist ja im Prinzip da schon. Fast ein schöner Schluss. Oder hast du noch was?
Ich habe nichts. Ich halte es mit Herrn Trapattoni, altgedienter Trainer beim FC Bayern München. Ich habe fertig.
Oje, oje, oje. Alles klar, bin mal gespannt, was wir zu dem Thema noch kriegen. gut, dann kommen wir langsam zum Schluss. Wie geht's weiter? Wir haben schon angedeutet, wir machen mit der ersten richtigen Folge, die hoffentlich oder die geplant kürzer sein wird als die jetzige. Wir sind jetzt gut über eine Stunde dran. Das hätte ich nicht zwangsläufig gedacht. Ich hatte schon so eine Befürchtung, vielleicht sind wir nach 20 Minuten fertig. Aber so kommt doch das eine zum anderen. Also die erste reguläre Folge, die soll auch relativ kurz, die werden wir relativ zeitnah aufnehmen. Und dann auch relativ kurz nach dieser dann hier veröffentlichen. Das heißt, die ersten beiden Folgen von uns werden relativ knapp aufeinander erscheinen, bis wir dann in unseren normalen Rhythmus dann hoffentlich kommen werden. Hoffentlich will uns dann auch noch jemand hören. Das wäre natürlich schön. Zurück zu meinen Notizen. Genau. Genau, der Anna Kasin Blog wird dann sein. Gucken, wie viele Romane dann noch kommen zu dem Thema und zurück in die Milchstraße geht. Ihr könnt uns auch gerne ein Feedback zukommen lassen. Wir haben eine Facebook-Seite, die dann, wenn ihr das hört, dann auch hoffentlich freigeschaltet sein wird. Wir haben eine Webseite radio-freies-erdruss.de und ihr könnt uns unter Alex oder Christoph at radio-freies-erdruss.de auch schreiben. Unseren Podcast kriegt ihr, wir werden ihn über die Seite hosten, wir werden ihn über Podigy veröffentlichen und wird dann hoffentlich auch über iTunes, Spotify und Google, also die normalen üblichen Kanäle, zu bekommen sein. Ja, ganz zum Schluss, fast bevor es dann rausgeht, ganz kurzer Hinweis. Ich weiß, dass der ein oder andere, der diesen Podcast hört und aus der guten alten Fanzeit stammt, bei dem Wort sinzig möglicherweise anfängt zu träumen. Da kann ich nur sagen, nein, es wird auf absehbare Zeit kein Con in Sinzig geben. Wer jetzt fragt, wovon redet der? Da kommen wir später nochmal zu, ansonsten fragt einfach mal Google. Bevor wir dann endgültig rausgehen, ein paar Grüße raus für Leute, die mitgeholfen haben, die mitgefiedert haben. Meine Grüße gehen an den Professor fürs Mitfiebern, für Hilfe auf der Namenssuche, auch wenn es letztendlich was ganz anderes geworden ist. Ich hoffe, wir sind ihrer würdig. Ganz spezieller Dank auch an die Kollegen von der Dritten Macht. Macht sehr viel Spaß, euch zuzuhören, auch wenn ihr in einer ganz anderen Zeitebene arbeitet als wir. Ich hoffe, da kommt noch mehr. Und von mir persönlich noch an Tobias und Michael, ich habe euch nicht vergessen und irgendwann starten wir neu durch und kommen größer und besser zurück. Ganz besonderer Dank für unser Intro und Outro, die wir verwenden dürfen. Korrigier mich, das Intro ist sogar ganz explizit für uns geschrieben worden.
Exklusiv.
Exklusiv. Das Auto dürfen wir benutzen. Und Otto und Greg, der das Intro für uns gemacht hat, und dann Metro 1, der das Outro gemacht hat, das wir benutzen dürfen. Ja, dann hoffe ich, ihr habt eine unterhaltsame Stunde gehabt und hört uns dann demnächst auch wieder weiter zu, wenn wir unsere normale erste reguläre Folge veröffentlichen. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend, schönen Tag, wann immer ihr uns hört. Und
auf Wiedersehen. Fällt nicht.
Erdruss fällt nicht, genau. Für ein freies Erdruss. Nieder mit den Arkoniden. Alles klar. Das war doch ein schönes Schlusswort. We'll be right back.